Ich habe mir überlegt, ich wollte heute über das Thema Lebenswege predigen. Wer sich für seine Mitmenschen interessiert oder sich vielleicht auch beruflich dafür interessieren muss, wie ganz besonders meine Kollegen von der Kriminalpolizei, oder wer gerne Biografien liest, der staunt darüber, wie unterschiedlich so Lebenswege von Menschen verlaufen. Wir haben gerade die Kinder verabschiedet oder wir hatten letztens Säuglinge gesegnet bei uns im Gottesdienst und dann hat man so den kleinen Säugling vorne oder auf dem Arm und dann stellt man sich so die Frage, ja, was wird so sein Lebensweg sein? Na, also jetzt treffen natürlich erstmal die Eltern für ihn die Entscheidungen, die wichtig sind und vielleicht auch die Großeltern, die ein bisschen mitreden dürfen dabei noch, aber dann wird er seine eigenen Entscheidungen treffen, dieser kleine Mensch. In Kürze trifft er seine eigenen Entscheidungen und welcher Weg liegt dann vor ihm? Und selbst wir, die wir aus diesem Alter längst raus sind, wir haben ja auch noch Wünsche, Pläne, Träume, welcher Weg liegt vor uns? Lebenswege, welcher Bibeltext passt gut zu diesem Thema? Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Leben und es im Überfluss haben. Das wäre doch ein super guter Einstieg. Was heißt eigentlich Leben, Leben im Überfluss? Was hat das mit Jesus zu tun? Was hat Jesus damit zu tun? Einen anderen interessanten Vers fand ich im Alten Testament in den Sprüchen. Da heißt es, jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen. Aber der Herr prüft die Herzen. Das wäre auch ein toller Einstieg. Ne? So der Mensch, der seinen Weg geht und den für richtig hält. Aber was vielleicht die Umwelt davon denkt, von diesem Weg, das ist schon wieder so eine ganz andere Sichtweise. Und noch interessanter ist, was sagt Gott eigentlich dazu? Und dabei schaut Gott ja nicht auf das, was so vor Augen ist, was wir als Umwelt alles sehen würden, sondern er prüft das Herz. Entschieden habe ich mich letzten Endes für meine Predigt für den Psalm 139. Wir haben ihn vorhin gehört, wir haben ihn auch in Teilen schon gesungen. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Ein wunderbarer Psalm, der mit wunderbaren Worten zum Ausdruck bringt, wie Gott uns kennt, unseren Lebensweg kennt, uns auf diesem Lebensweg begleitet. Ja, diesen Weg schon vor Urzeiten geplant hat und in so einer himmlischen Personalakte schon alles aufgeschrieben hat, alles schon vornotiert hat, was denn geschehen wird. Bei vielen Gelegenheiten wird besonders gerne der Vers 5 zitiert, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder in der Seelsorge wird Menschen, die sich minderwertig fühlen, irgendwie ihrer Umwelt nicht genügen können aus ihrer Sicht, wird oft Vers 14 zugesprochen. Ich danke dir, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Jeder Mensch ist ein einzigartiges Kunstwerk unseres Schöpfers. Kunstwerk. Also ich stehe hier auch als Kunstwerk des Herrn vor euch. Und dann die Bitte am Schluss, die finde ich auch stark und eigentlich sollte man die immer wieder auch, wenn man sich so über sein eigenes Denken und Tun manchmal wundert, so was ist eigentlich meine Motivation, dass ich das jetzt so gesagt habe, das wollte ich gar nicht sagen. Oder erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Wer möchte nicht auf so einem guten Lebensweg gehen, authentisch, von Gott geleitet, auf einem ewigen Weg? Und das wünschen wir uns für uns selbst, das wünschen wir jedem hier im Gottesdienst. Aber klingt das nicht auch ein bisschen so nach Märchen? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich und zufrieden. Auf jedem Lebensweg gibt es doch auch Niederlagen. Notsituationen und Traurigkeiten. Irgendwas geht immer mal schief. Autos verunfallen, Ehen gehen auseinander, Herzen brechen. Ein Satz beim Leiterschaftskongress, bei der Konferenz in Braunschweig war: Die Frage ist nicht, ob wir scheitern. Die Frage ist nicht, ob wir scheitern. Die Frage ist, wie wir scheitern. Am Anfang des Psalms steht, dass er von David stammt, einem Mann nach dem Herzen Gottes, wie er häufig in der Bibel bezeichnet wird. Unter seiner Königsherrschaft blüht das Reich auf, das Reich Israel. Er legt den Grundstock für die lange Friedenszeit, die dann unter seinem Sohn Salomon folgt. Aber David kannte auch Ablehnung, Verfolgung, Tragödien, Todesgefahr, Angst, Verzweiflung, eigene Bosheit, familiäre Tragödien, ein Putsch und eine sich anschließende Flucht. Und er kannte auch Misstrauen gegenüber Gott. In dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollen, als noch keiner von ihnen da war. Vers 16. Davids Lebensweg war Gott schon bekannt, lange bevor David auf die Welt kam. Gott hatte mit ihm einen Plan und David wollte diesen Plan nicht vermasseln. Er wollte die richtigen Dinge tun, die richtigen Wege gehen. Leite mich auf dem ewigen Wege. David war von dem Wunsch beseelt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Was ist denn immer so die richtige Entscheidung? Der Amerikaner Robert Frost hat über eine eigentlich ganz banale Entscheidungssituation ein geniales Gedicht gemacht. Da beschreibt er, wie er als Wanderer mitten im Wald an eine Weggabelung kommt. Jetzt muss er sich entscheiden, geht er rechts oder geht er nach links? Beide Wege sehen interessant aus, beide Wege scheinen irgendwie gut zu begehen sein. Bei dem einen Weg kann er so und so viel Meter weit gucken, bei dem anderen so und so viel Meter. Schließlich entschied er sich für den Weg mit dem vielleicht etwas weicheren Untergrund, der vielleicht ein bisschen leichter zu begehen war. Und den anderen Weg, den will er sich dann für später aufheben. Aber noch während er sich das vornahm, wusste er doch bereits, dass der eine Weg dann zu einer nächsten Weggabelung führt und wieder zu einem anderen Weg und dass er niemals wieder genau an diese Weggabelung zurückkommt. Und das Gedicht endet damit, dass diese Entscheidung dort an dieser Weggabelung im Wald eigentlich entscheidend für sein ganzes Leben war. Welchen Weg er damals gewählt hat, der hat zu anderen Wegen geführt, der hat seinen ganzen Lebensweg ausgemacht. Diese Entscheidung machte den ganzen Unterschied seines Lebens aus. Wir sind es, die die Entscheidung treffen müssen. Aber erst die Entscheidung, unsere Entscheidungen machen uns zu dem, was wir sind. Sie bestimmen über unser Leben. Bei Robert Frost ging es ja, auch wenn es eine Metapher ist und ein Bild ist, aber es ging ja in der Situation nur um eine Weggabelung im Wald für einen Wanderer. Im Leben geht es um die richtige Schule, das passende Studium, die Berufswahl, den Ehepartner, den Arbeitsplatz, die Wahl des Wohnorts, den nächsten Urlaub und so weiter und so weiter. Entscheidungen, vor denen wir alle immer wieder stehen. Leite mich auf ewigen Wege. Wie sollen wir uns entscheiden? Es gibt so einen Song, da heißt es: Jesus, take the wheel. Jesus, übernimm du das Steuerrad meines Lebens. Und manchmal haben wir doch so das brennende Verlangen, dass Jesus jetzt sagt, so, also da ist genau der Weg oder da ist genau der Weg. Weil wir ja seinen Plan für uns, für unseren Lebensweg nicht vermasseln wollen. Wir wollen ja diesen Plan erfüllen. Aber vielleicht will Gott uns die Entscheidung auch gar nicht abnehmen. Vielleicht will er uns das Lenkrad nicht aus der Hand nehmen. Vielleicht will er uns vielmehr das Fahren lehren. Vielleicht passt das Bild von dem Großvater, der so einen tollen Aufsitzmäher hat und seinen Enkel auf den Schoß nimmt und dem Enkel das Lenkrad in die Hand drückt. Der Großvater ist noch dabei. Der Enkel lenkt schon, der Großvater kann eingreifen, notfalls, wenn es ganz schlimm wird. Aber der Enkel lernt, selbst zu steuern. Im Psalm 139 spricht David eine ganz extreme Entscheidung an. Da geht es nicht um so eine zaghafte Entscheidung rechts oder links an einer Weggabelung, sondern es geht um eine Flucht. Und zwar um eine Flucht vor Gott, mit dem man nichts mehr zu tun haben will, der einem zu gefährlich erscheint, zu sehr verzehrendes Feuer, ewige Glut, der einem kennt, den man abschütteln will. Vielleicht, weil man mit sich und der ganzen Welt hadert und unzufrieden ist oder eben große Schuld auf sich geladen hat. Aber Gott lässt sich nicht abschütteln. Und so betet David: Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, nehme ich Flügel der Morgenröte. Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Selbst die Entscheidung, ohne Gott leben zu wollen, von Gott wegzulaufen, führt nicht dazu, selbst diese Entscheidung von Gott weg führt nicht dazu, dass Gott uns aufgibt. Früher gab es so eine Kinderbuchreihe, Wähle dein eigenes Abenteuer. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber da wurde so eine spannende Geschichte entwickelt und dann musste man sich entscheiden. So irgendwie auf Seite 10 des Buches musste man sich dann entscheiden, ob man jetzt sofort seinem Freund zur Hilfe eilt, weil der in Not ist und um Hilfe gerufen hat, oder ob man lieber erstmal ins Dorf zurück und andere holt, die dann mithelfen können. Man musste sich eigentlich einfach entscheiden. Mache ich das oder mache ich das? Und dann ging es entweder, wenn man die eine Entscheidung getroffen hat, auf Seite 12 weiter oder bei der anderen Entscheidung auf Seite 25. Und so führt dann dieses Buch zu ganz vielen unterschiedlichen Schlüssen. Und von einem Prediger habe ich mal gehört, vielleicht ähnelt das Buch, diese himmlische Personalakte, in dem schon alles eingetragen ist, von dem Psalm 139 spricht, wo unser ganzes Leben schon vor unserer Geburt niedergeschrieben ist, ja vielleicht auch eher dieser Kinderbuchreihe. Und auch für uns gilt, wähle dein eigenes Abenteuer. Und Gott gibt uns eine große Freiheit, ein weiter Raum, diese Entscheidung zu treffen. Es ist gut, wenn wir jede Entscheidung, die wir treffen, Gott auch anbefehlen. Und wenn Gott klar zu uns spricht, dann ist es auch ziemlich sinnvoll, so auch dann auch danach zu handeln. Aber wir müssen nicht verkrampft an so einer Weggabelung im Wald stehen bleiben und sagen, also bevor ich jetzt nichts weiß, bleibe ich lieber hier und warten verzweifelt auf ein übernatürliches Signal. Sicher, es gibt gute und es gibt schlechte Türen, durch die wir gehen können. Hinter manchen Türen wird Gottes Gegenwart viel spürbarer sein als hinter anderen Türen. Aber keine Tür, durch die wir hindurchgehen, keine Tür führt uns in einen Raum, in dem Gott dann nicht mehr da ist. Hinter jeder Tür können wir Gott suchen und können wir ihn finden. Das heißt nicht, dass alle Wege zum Himmel führen oder dass unsere Handlungen keine Konsequenzen haben, aber dass Gottes Liebe viel größer ist. Ein amerikanischer Pastor berichtete, er hatte immer Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und dann, wenn er die falsche Entscheidung trifft, von Gott bestraft zu werden. Und irgendwann lernte er, dass sich die Konsequenzen für falsche Handlungen viel mehr in unserem Inneren abspielen, dass es die Sünde selbst ist, die uns zerstört und nicht die Strafe, die dann noch oben drauf kommt. Dass der Tod insofern der Lohn der Sünde unmittelbar ist. Wenn wir die Entscheidung für unser Leben an Kriterien ausrichten, wie wo habe ich am meisten Einfluss, wo mache ich die beste Karriere, wo verdiene ich am meisten Geld, dann geht das natürlich auf Kosten von anderen Dingen, vielleicht auf Kosten der Familie, vielleicht ernten wir eine große Einsamkeit. Aber auch wenn wir das ernten, was wir gesät haben, wenn wir das ernten, auch dann muss das nicht zwangsläufig das Ende der Geschichte sein. König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Eines Tages sieht er eine badende Schönheit und lässt sie sich in sein Schlafzimmer bringen, und zwar sofort, unmittelbar. Dass sie verheiratet ist, wird für ihn erst zum Problem, als er von ihrer Schwangerschaft erfährt. Das Kind kann auch nicht von ihrem Ehemann stammen, also man kann es dem nicht unterschieben, weil sich dieser seit Monaten an der Front befindet. Peinlich, peinlich. Wohin sollte David vor Gottes Angesicht fliehen? Helfen Flügel der Morgenröte? Wie sieht es am äußersten Ende des Meeres aus? Seine kreativen Vertuschungsaktionen laufen ins Leere, sodass dann nur noch eine Rettung bleibt. Und natürlich bekommt ein Staatsmann wie David es denn auch hin, dass der Tod des Ehemanns wie einer von vielen aussieht, die einfach so im Krieg halt passieren. Und als König zeigt er doch seine ganze Güte und Gnade und Mildtätigkeit, als er die arme Kriegswitwe dann tröstend unter seine Fittiche nimmt und sich auch noch um das zu dem Zeitpunkt noch ungeborene Waisenkind kümmern möchte. Langsam werde dann ja wohl schon Gras über die Sache wachsen, denkt David. Aber Gott kann von David nicht hinters Licht geführt werden. Die Finsternis ist für Gott nicht finster und undurchschaubar. Sie leuchtet wie das Licht. David wird zur Rede gestellt, bereut dann sein Unrecht und gibt es zu. Und dann besitzt David, der Ehebrecher und Mörder, die Unverfrorenheit, folgende Bitte an Gott zu richten. Das steht jetzt in einem anderen Psalm, Psalm 51. Dann hat er die Frechheit zu sagen, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wow, ist das nicht ungeheuerlich? Ehebruch, Mord, Vertuschung. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Was für eine Frechheit. Wie kann David es wagen, nach einem solchen Verbrechen um ein neues, ungeteiltes Herz zu bitten? David wagt es, weil er vor einem Gott steht, der völlig anders ist als unsere menschlichen Vorstellungen von ihm. Lange bevor Jesus geboren wurde, hat David bereits eine Ahnung davon, wozu Gottes Liebe zu uns Menschen fähig ist und was Gott noch alles auf sich nehmen wird, um uns mit ihm zu versöhnen. Also es gibt sie, die falsche Tür. Natürlich gibt es die falsche Tür, durch die wir auf gar keinen Fall gehen sollten, hinter der Enge, Zerstörung und Tod warten. Aber auch dort noch kann Gott gefunden werden. Auch dort noch sucht uns Gott. Unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und der Auferstehung. Ja, wir ernten, was wir sehen. Aber Gott ist nicht so ein kosmischer Verwalter eines himmlischen Karmas, der dann immer dafür sorgt, dass wir genau das bekommen, was wir verdienen, sondern Gott ist genau derjenige, der diesen Kreislauf durch Gnade unterbricht. Gott ist es, der diesen Kreislauf durch Gnade unterbricht. Wir hatten im November als christliche Polizeivereinigung Thorsten Hartung nach Hamburg eingeladen. Den Tipp habe ich von hier bekommen, als ich hier mal gepredigt habe. Thorsten Hartung war einst der Boss eines der größten Autoschieberringe Europas. Seine Millionengeschäfte machte er mit der Russenmafia, und als einer seiner Leute seine Führungsrolle in Frage stellte, hielt er diesem eine Schusswaffe an den Kopf und drückte kaltblütig ab. Ein Mord, den man ihm nie nachweisen konnte. Für andere Straftaten dagegen musste er dann doch irgendwann ins Gefängnis, und dort begegnete er demselben Gott, dem schon David nicht entfliehen konnte. Nach Jahren in der Einzelhaft schüttet er Gott sein Herz aus, erzählt von seiner schweren Kindheit und von all dem, was andere ihm angetan haben. Und dann aber auch von all dem, was er anderen angetan hat, bis hin zu dem Mord. Sein ganzer Lebensfilm zieht an ihm vorüber. Und dann trifft ihn Gottes Antwort ins Mark. Ich weiß, Finsternis ist nicht finster bei Gott. Finsternis ist Licht bei dir. Gott antwortet ihm, ich weiß. Wie so eine natürliche Stimme hört er Gott zu ihm sagen, ich kenne deine Vergangenheit, kenne auch deine Gegenwart. Und ich habe für deine Zukunft einen Plan. Thorsten Hartung hat seinen Lebenskurs um 180 Grad gedreht. Er hat dann auch den Mord, die man ihm nicht nachweisen konnte, gestanden, ist dafür noch länger dann im Gefängnis geblieben, hat fast 20 Jahre Haft abgesessen und heute ist er wieder ein freier Mann und hilft jugendlichen Straftätern, die Fehler zu vermeiden, die er selbst einmal begangen hat, und hilft ihnen vor allen Dingen wieder ins Leben zurück und vermittelt ihnen dabei das Evangelium. Es ist gut, Gott um Führung auf dem ewigen Leben, auf dem ewigen Wege zu bitten. Aber auch nach falschen Entscheidungen, auch nach schlimmsten Verfehlungen bleibt Gott mit seiner Liebe an uns dran. Das Kreuz, ich finde das auch so schön, das ist hier so ganz markant. Schmuck drumherum fehlt, einfach das Kreuz. Es ist das Symbol für Gottes unendliche Liebe. In Thorsten Hartungs Zelle drückte ein Windzug, so ein Vorhang, gegen dieses Fensterkreuz, was wir hier ja auch überall haben, so, dass durch das Licht, was von außen reinschien, wirklich so ein Kreuz betont wurde. Das Kreuz ist viel mehr als ein Symbol. Am Kreuz legte Gott seine ganze Macht nieder, sodass wir genötigt werden durch die Schönheit seines Herzens. Und dann spielt es keine Rolle mehr, was uns andere angetan haben. Dann spielt es nicht mal mehr eine Rolle, was wir anderen angetan haben. Dann spielt es nur noch eine Rolle, was Gott für uns getan hat. Noch einmal zurück zu den vielen wichtigen Weichenstellungen auf unserem Lebensweg. Gottes Wille für uns ist größer als unsere isolierten Entscheidungen. Gottes Wille betrifft nicht so sehr die Richtung, in die wir gehen, als vielmehr die Person, zu der wir werden. Ob wir Polizist oder Lehrer oder Wochenmarktverkäufer werden oder Pastor, ist für Gott zweitrangig. Wichtig ist ihm, wie wir in unserem Beruf leben. Mit Sanftmut, Geduld, Liebe, Friedfertigkeit. Gott will, so schreibt es Paulus im Römerbrief, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlich werden, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Und dazu gebraucht Gott alle Lebensumstände, alle Höhepunkte und alle unsere Niederlagen. In diesem Sinne müssen denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nochmal, Gottes Wille betrifft nicht so sehr die Richtung, in die wir gehen, ob wir den Weg nehmen oder den Weg nehmen. Gottes Wille betrifft viel mehr die Person, zu der wir werden. Psalm 139 macht in wunderbarer Weise deutlich, dass wir von Gott geliebt sind. In unserem tiefsten Innern sind wir schwach, von Hilfe abhängig und klein, aber wir sind unendlich geliebt. Es ist Gottes Liebe, die uns erforscht und kennt. Es ist seine Liebe, die unser Sitzen und Aufstehen kennt. Von hinten und von vorn hast du, Gott, mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Und warum? Warum macht er das? Warum ist das so? Weil wir seine Kunstwerke sind, weil er sich uns ausgedacht hat. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Gottes Liebe gilt uns, wenn wir uns dafür entscheiden, mit ihm leben zu wollen. Und auch dann, wenn wir zweifeln, ob sich das Leben mit Gott überhaupt lohnt. Gottes Liebe sucht uns, wenn wir uns sorgen, etwas zu verpassen, wenn wir unser Christsein an den Nagel hängen und das Weite suchen wollen. Und Gottes Liebe hält uns, wenn wir irgendwo auf unserem Lebensweg in Stürme geraten oder vielleicht sogar einen Schiffbruch erleiden. Dann legt Gott uns seine Hand auf die Schulter, schaut uns an und ist einfach da. Egal von welchem Meer wir gerade verschluckt werden, wir bleiben doch eingehüllt in dem grenzenlosen Ozean von Gottes unablässiger Liebe. Amen.